Mein Neffe sitzt hier und ich weiß nicht, ob der das wusste oder auch nicht wusste, dass wir mit Korintherbrief anfangen. Aber ich glaube, wenn er das gewusst hätte, hätte er nicht das T-Shirt angezogen. 1. Korinther 13, Vers 13. Was steht da drin? Die Liebe ist das Größte. Sehr gut. Also ich denke mal, es ist so ein Schlüsselvers oder auch Schlüsselkapitel im ganzen Korintherbrief. Wenn wir uns die Korinther, wenn wir jetzt diese ganzen Zahlen oder uns auch das alles angeschaut haben, was in der Korinther oder in Korinther Gemeinde, was dort abging, also ist alles andere als schön. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt wert wäre, über diese Gemeinde zu reden. Weil wenn wir uns die wahrscheinlich auf den ersten Blick angeschaut hätten, so hätten wir gesagt, naja, das ist keine Vorbildgemeinde und von der wollen wir auch nichts lernen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es in die Bibel reingekommen ist und weil Paulus diese Gemeinde ermahnt, so dürfen wir von dieser Gemeinde lernen. Diese Fehler sind geschrieben, damit wir aus den Fehlern lernen. Diese Gemeinde, 1. Korinther, also oder die Gemeinde in Korinther, Paulus schreibt diesen Brief 55 nach Christus. Also ziemlich früh hat er diesen Brief geschrieben und die Gemeinde war, so wie wir das auch schon gehört haben, Gemeinde war reich oder Korinth war reich, die Gemeinde wahrscheinlich auch. Wir lesen auch, es waren einige prominente Leute, berühmte Leute in der Gemeinde und so musste die Gemeinde auch damit umgehen. Und Paulus sind einige Sachen zu Ohren gekommen. Paulus sind einige Fragen geschrieben worden. Er war selbst nicht mehr in Korinth. Und so nimmt er die Stellungnahme und versucht, das zu beantworten. Und warum ich auch sagte, also, dass dieser Kapitel 13, ich glaube, das ist so ein Schlüsselvers oder so ein Schlüsselkapitel der ganzen Korintherbriefes. Ich glaube, wenn Paulus diese Liebe nicht hätte, wenn Paulus diese Liebe nicht gelebt hätte, wenn Paulus das mit dieser Liebe den Korinther nicht begegnet wäre. Ich weiß nicht, ob die Korinther überhaupt auf den Paulus gehört hätten. Auch wenn Paulus diese Gemeinde gegründet hat und hat selbst dort gelebt und hat für die Gemeinde gelebt, ich weiß nicht. Ich vermute mal und ich gehe sehr stark davon aus, weil Paulus diese Gemeinde geliebt hat, weil er mit der Liebe begegnet den. Deswegen schreibt er diesen Brief und die Gemeinde nimmt das auch an. Das Ziel des Briefes war, so wie wir auch da schon gehört haben, die Gemeinde zu einer Einheit zu führen. Also es sind einige Probleme entstanden, es sind einige Konflikte entstanden, es sind einige Meinungsverschiedenheiten, vielleicht wenn man das so sagen darf, sind entstanden. Und Paulus schreibt diesen Brief und versucht, die Gemeinde zu einer Einheit zu führen. Fehler zu korrigieren. Fehler, die dort in der Gemeinde passiert sind, versucht er zu korrigieren, dass die Menschen sich korrigieren lassen auch. Und dann versucht er nochmal den Glauben neu zu erklären. Den Glauben neu zu erklären. Und wenn wir das so lesen oder jetzt, wenn man so kurz sagt über diesen Korintherbrief, warum es auch wichtig für uns als Gemeinde ist, es ist weniger theoretisches Buch, es ist wenig Theorie. Es ist viel mehr praktisch. Dass wir praktisch lernen wollen und das praktisch Veränderung in der Gemeinde passiert. Und so schreibt Paulus diesen Brief und wir als Leitungsteam haben entschieden oder haben das auch für wertvoll gesehen, dass wir diesen Korintherbrief in der nächsten Zeit durchstudieren, durchlesen, uns unterweisen lassen von den Predigten. Auch wir Älteste, nicht nur die Gemeinde und die Besucher und die das hören, sondern auch wir Ältesten. Wir wollen uns verändern lassen und einfach sehen, hey, was läuft denn bei uns falsch? Hey, wo sind die Fehler bei uns in der Gemeinde eingeschlichen und wo müssen wir uns verändern? Und ich sage euch ganz ehrlich, meint nicht, wir sind die perfekte Gemeinde. Wir sind nicht die Gemeinde, die oben auf der Top-Liste steht. Glaub mir, auch wir haben gewisse Probleme. Vielleicht auch dieselben Probleme, die in Korinth sind. Und als ich diesen Brief so gelesen habe oder auch mich vorbereitet, ich erinnerte mich sehr schnell an das Abendmahl. An das Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und wisst ihr, was da war? Genau da waren auch die Probleme. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl oder führt das Abendmahl ein. Und was entsteht da? Jesus bringt so einen Satz, einer von euch wird mich verraten und schon fängt es an, wer wird das sein, wer wird das sein? Und jeder guckt einander an und vielleicht ist der das, vielleicht ist der das. Kennen wir das in der Gemeinde? Es muss irgendwas vorfallen und schon gucken, wer könnte es gewesen sein? Auch wir als Gemeinde haben da so einige Erfahrungen schon gesammelt. Aber dann geht es weiter. Dann geht es weiter, Jünger. Jesus erzählt von seinem Leiden. Jesus erzählt von dem, was passieren wird. Und da sitzen so einige Jünger und denen geht ja was ganz anderes. Naja, wenn du in deinem Himmelreich bist, wenn du bei deinem Vater bist, dann lass mich zu deinen Linken und den anderen zu deinen Rechten sitzen. Und schon wieder entsteht und die anderen denken, was nehmen die sich daraus? Versteht ihr? Also dieses Problem, was in der Korinth, in der Gemeinde, das war auch bei den Jüngern von Jesus. Und ich glaube, dieses Problem oder einige der Probleme werden auch bei uns zu finden sein. Wenn wir diesen Brief studieren, wenn wir diesen Brief lesen, wenn wir in diesem Brief unterwiesen werden, hineintauchen, so werden wir auch einige Probleme sehen. Doch es gibt einige Versen, mit denen wir auch heute anfangen würden, und die sind faszinierend. Wahnsinn, was wir gesehen haben für die Probleme. Vielleicht hast du auch, ich glaube, Fabian hat vor einigen Wochen ermutigt, dass wir uns den Korintherbrief vorlesen, wenn wir oder durchlesen, ob es im Hauskreis vielleicht ist oder zu Hause. Und jeder soll sich darauf vorbereiten, auf diese Predigtserie. Wir sollen uns vielleicht die Kapitel durchlesen. Und ich will euch auch dazu ermutigen. Aber wenn wir das lesen, wenn wir uns das anschauen, so werden wir auch ganz schnell feststellen, naja, unser Alltag sieht vielleicht nicht anders aus. Wenn wir an unser eigenes Leben denken, ich möchte keinem zu nahe treten, aber wenn du an dein Leben denkst, wenn du an dich selber vielleicht denkst, wenn du an deine Vergangenheit denkst, so fallen dir oft Fehler ein, Zweifel fällt dir ein, Unfertiges, was du vielleicht in deinem Leben nicht zu Ende geführt und lebenlang habe ich daran gedacht und das ist immer noch nicht fertig. Kennt ihr diese Sorgen und diese Probleme? Ich glaube, jeder hat so in seinem Leben. Und so ähnlich war es in der Korinth-Gemeinde. Es lief vieles, vieles schief. Und der Brief, so wie wir das auch vorher gehört haben, behandelt einige Themen, einige heiße Eisen, die man nicht aufmachen möchte. Ja, ich erinnere euch nochmal, Spaltung in der Gemeinde. Also diese Spaltung in der Gemeinde, Unruhe in der Gemeinde, Gruppen bilden sich in der Gemeinde. Einer hängt sich dem an, einer dem anderen. Ich ging letzte Woche spazieren mit meinem Sohn und wir sind durch die Felder bei uns in Geister durchgegangen und dann hat mir ein Mann zugewunken und ich kam auf ihn hin. Es war gerade mal nach dem 1. Mai und er hat ja Maibäume verkauft und ich weiß, dass er ein Gläubiger ist. Ich weiß, dass er in eine Gemeinde geht und ich dachte, okay, was wird jetzt für ein Gespräch sein? Und dann kommt er zu mir oder ich kam zu ihm, er hat mich herbeigerufen, ich bin zu ihm gekommen, habe ihn gefragt, wie ist das Geschäft gelaufen? Wie viele Maibäume, ich war fasziniert, wie viele Maibäume er verkauft hat. Also 800 Bäume hat er verkauft, ich weiß gar nicht, wo er die her hatte, aber er hat 800 Bäume verkauft. Und dann fragte mich aber, wann hören wir mit Gemeindespaltungen auf? Und ich musste erstmal zurückgehen und ich sagte zu ihm, was meinst du damit? Naja, die Gemeindespaltungen, die wir heute leben. Und kennen wir das? Die eine Gemeinde ist gut, die andere ist nicht gut und wir versuchen und wir schauen gar nicht auf das Ganze. Und genau das passierte in der Gemeinde in der Korinth. Moralische Probleme. Es gab moralische Fragen zu Sexualität und wie verhalten wir uns darin? Ja? Streitigkeiten, Christen gingen gegeneinander vor Gericht. Diese Streitigkeiten, Ehe und Ehelosigkeit, Götzenopferfleisch, darf man das essen oder darf man das essen? Dann gibt es Gottesdienstordnung. Beim Abendmahl, besonders beim Abendmahl, geht Paulus darauf an. Geistesgaben, Zungenreden, Prophetie, Auferstehung, zentrale Hoffnung des Glaubens, unseres Glaubens. Und wisst ihr, diese ganzen Themen, die wollen wir auch behandeln. Über genau diese Themen wollen wir in den kommenden Wochen miteinander oder in den kommenden Monaten reden. Und wisst ihr, wenn ich alle diesen Themen mir anschaue, wenn ich mir diese Themen rausgeschrieben habe, dann staune ich über das, womit Paulus diesen Korintherbrief beginnt. Und hört mal euch diesen Vers an, womit er beginnt. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke alle Zeit dem Gott, der euch die Gnade gegeben hat. Das ist schon Wahnsinn, oder? Also wenn ich die Probleme höre, dann denke ich mir, was? Aber wir brauchen mehr als Gnade. Die Korinther brauchten mehr als Gnade. Und Paulus sagt, ich danke, dass euch die Gnade gegeben ist. Überrascht. Überrascht mich? Überrascht manch einen vielleicht von uns? Wahrscheinlich hat das auch die Korinther überrascht. Er erinnert die Gemeinde, dass sie nicht aus eigener Kraft leben. Die sollen nicht aus eigener Kraft leben, sondern durch Gottes Handeln und von Gottes Gnade. Und so habe ich die Überschrift oder die Predigt so überschrieben, nicht aus Leistungen, sondern aus Gnade leben. Nicht aus Leistungen, nicht aus dem, was du kannst, nicht aus dem, was du besitzt, nicht das, was du bist, sondern lebe aus Gnade. Nicht aus Leistungen, sondern aus Gnade leben. Unser Hauptgedanke oder das, so wie Paulus vielleicht die ersten Versen, ich habe mit dem vierten Vers den euch angefangen, aber der war mir sehr wichtig und so habe ich auch damit angefangen. Aber wir wollen uns die ersten neun Verse wollen wir uns heute anschauen und da auch lernen, was Paulus da schreibt. Lass uns unsere Bibel, wer seine Bibel dabei hat, Bibeln aufschlagen und vielleicht mit den ersten neun Versen anfangen. 1. Korinther 1, ab Vers 1. Und dort schreibt Paulus. Paulus schreibt, Paulus, Berufener zum Apostel Christus Jesus durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch. Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre, in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keine Mangel habt an irgendeine Gabe und wartet nun auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Einiges, was hier in diesen ersten Versen steht und einige wertvolle Punkte. Ich werde hier oder ich möchte heute mit uns genau vier Punkte hier anschauen und an den vier Punkten uns festhalten und orientieren. Du bist berufen, mein erster Punkt ist, du bist berufen, deine Identität kommt von Gott. Selbst Paulus, also der diesen Brief anfängt, also hier so ein Briefkopf, die ersten drei Versen, das ist der Briefkopf. Wer schreibt? Paulus schreibt. Der Berufene, Paulus, der Berufene von Gott. An wen schreibt er? Er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und guckt mal euch, wie er die Gemeinde, an die Gemeinde in Korinth, die geheiligt in Christus Jesus, die Berufenen, Heiligen, samt allen denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an allen Orten, bei ihnen und bei uns. Paulus nennt die Korinther geheiligt und berufene Heilige. Und das, obwohl alles andere als ihr Leben perfekt ist. das bedeutet oder die Bedeutung dieses Verses. Ihre Identität hängt nicht an ihn, an ihrem Verhalten, sondern an Gottes Ruf. Deine und meine Identität hängt an Gottes Ruf. Auch wir in unserem Leben messen uns oft an Leistungen, am Erfolg oder am Versagen. Auch wir gestalten unser Leben manchmal so. Doch Gott sieht viel, viel tiefer. Gott schaut in dich viel tiefer hinein, als nur diese oberflächliche, deine Leistung, Erfolg oder vielleicht auch dein Versagen in deinem Leben. Er sagt, du gehörst zu mir. Du bist meins. Und das versucht Paulus den Korinthern in den ersten Versen, in diesen ersten Versen des Korintherbriefs, bevor er auf ihre Probleme eingeht. Heute werden wir nicht auf ihre Probleme eingehen, sondern wir wollen einfach sehen, was die Gemeinde in Korinth war. Und wir wollen auch gleichzeitig schauen, was sind wir eigentlich in Gottes Augen. Du und ich. Jeder, der sich ein Kind Gottes nennt, jeder, der sich ein Kind Christi nennt, du bist ein Berufener und Geheiligter durch Jesus Christus. Paulus schreibt in Ephesern, in Epheserbrief, und das möchte ich mit uns auch gemeinsam lesen, Epheserbrief 1, Verse 4 bis 5. Guck mal, wie er den Ephesern schreibt. Dort schreibt er folgendes: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen des Himmels gesegnet hat, durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und sträflich vor ihm sind, in Liebe, nachdem er vorherbestimmt hat, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder sein sollen, nach dem Wohlgefallen seines Willen. Merkst du, wie viel Paulus zum Ausdruck bist, was du bist? Merkst du eigentlich, was Paulus hier rüberbringen möchte? Du bist in Christus, in Jesus Christus, ausgewählt, zu einem Kind Gottes zu sein. Er hat dich berufen. Du bist wertvoll. Petrus schreibt das folgendermaßen in 1. Petrusbrief 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum des heiligen Volkes, das Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Petrus macht das deutlich, wo du warst und als du Christ geworden bist, wer du dann bist. Und das ist so wichtig für uns. Weißt du, nicht weil die Korinther alles richtig in ihrem Leben gemacht haben, zählt das, sondern weil du berufen bist und weil du gerufen bist von Gott und weil du geheiligt bist. Und das soll unseren Blick verändern. Unsere Identität gründet in Gottes Berufung, nicht in unsere Leistung. Paulus versucht das hier den Korinthern klarzumachen in dem Vers 2, dass denen ihre Identität in Christus ist und nicht in dem, was die können, in dem, was die leisten, in dem, was die haben. Und das ist wichtig für uns auch heute, dieser erste Punkt. Du bist berufen. Deine Identität kommt von Gott. Mein zweiter Punkt, du bist beschenkt. Dein Reichtum kommt von Christus. Wir haben gehört, die Gemeinde oder die Korinther, die waren sehr reich. Also denen hat an wenig gemangelt, wahrscheinlich auch an nichts. Vielleicht geht es uns genauso. Wir sind reich beschenkt, wir haben wunderbare Räume, uns geht's gut. Wir haben fast jeden Sonntag unheimlich, sind wir gut beschenkt von den Bäcker. Wir können das genießen hier. Was fehlt uns eigentlich? Eigentlich müssten wir auch sagen, wir sind beschenkt. Paulus schreibt den Korinthern hier im Vers 5, durch ihn, durch Jesus, seid ihr in allem reich gemacht worden. durch ihn, durch Jesus Christus, seid ihr nicht nur ein Teil, nur, nicht nur in irgendetwas, sondern er schreibt, in allem reich gemacht. In aller Lehre und in aller Erkenntnis. Also du bist reich gemacht worden. Nicht aus deiner eigenen Kraft, nicht aus deiner eigenen Leistung. Ich weiß nicht. Vielleicht sagst du, was versteht Eugen unter reich? Vielleicht geht es dir gut, Eugen, aber bei mir ist alles anders. Doch Paulus versucht den Korinthern hier einen Blick zu öffnen. Einen Blick, ein Fenster vielleicht oder eine Tür zu öffnen, dass sie das erkennen. Die Korinther waren stolz auf ihre Fähigkeit. Die Korinther waren stolz, das, was sie konnten, das, was sie besaßen. Paulus korrigiert die ganz sanft. Er hätte auch anders sagen können, oder? Aber hier im Vers 5 korrigiert er die ganz sanft. Ihr seid reich gemacht durch ihn, durch Jesus Christus. Alles, was ihr habt, versucht er zu sagen, ist nur ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, was du besitzt. Es ist ein Geschenk, was du kannst. Es ist ein Geschenk über die Fähigkeit, über die du verfügst. Für uns heute als Gemeinde, deine Begabung ist dir vom Herrn gegeben. Du brauchst dir nichts drauf zu malen. Du brauchst dir auch nichts drauf einzubilden. Das, was du kannst, das ist, weil ich gelernt habe, weil ich es kann. Diese Begabung und diese Fähigkeit hat Gott dir gegeben. Hier steht es in allem Reich. Dein Glaube, unser Glaube, den Glauben, den du hast, den Glauben, den du lebst heute, wurde dir geschenkt. Nicht, weil du irgendwas dafür geleistet hast. Nicht, weil die Korinther irgendwas dafür geleistet haben. Es wurde ihnen geschenkt. Diese Erkenntnis, die du besitzt, Erkenntnis, was du aus der Bibel schöpfen kannst, ist dir geschenkt worden. Wisst ihr, es gab Zeiten, da besaß nicht jeder eine Bibel zu Hause. Es gab Zeiten, wahrscheinlich unsere Großeltern, wenn wir mit denen geredet haben, war es nicht so erlaubt. Die hatten nicht die Erkenntnis. Die hatten nicht die Möglichkeit, morgens aufzustehen, um die Bibel zu lesen, weil sie einfach die Bibel nicht hatten. Ich will nicht Leute heute fragen, was oder welche Übersetzungen du zu Hause hast, wie viele du Bibeln hast. Doch du darfst diese Erkenntnis heute schöpfen und dir ist das geschenkt. Den Korinthern wurde es geschenkt. Deine Hoffnung, die du heute hast, ist dir geschenkt worden. Die Hoffnung auf das ewige Leben, die Hoffnung auf Jesus Christus ist dir geschenkt worden. Und das wurde auch den Korinthern geschenkt. Wir müssen uns nicht selbst reich machen. Wir dürfen aus dem leben, was Gott dir und mir heute schenkt. Die Korinther mussten sich nicht reich machen. Die Korinther mussten sich nicht mit irgendwas prahlen oder mit irgendwas angeben. Sondern Paulus ermahnte hier ganz sanft. Ihr habt das alles nur geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk Gottes. Paulus schreibt in Kolossern, in Kolosserbrief 2, Kapitel 2, Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. In dem, im Jesus Christus. Dort sind alle Erkenntnisse der Wahrheit und der Weisheit verborgen. Oder in Jakobusbrief 1, Vers 17, alle guten Gaben und jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Hier macht Paulus und Jakobus nochmal deutlich, es kommt von oben, von dem Herrn ist es dir gegeben. Nicht, weil du es dir erarbeitet hast, sondern weil er dir gegeben hat. Alles, was du hast, alles, was du besitzt, ist ein Geschenk Gottes. Der zweite Punkt war, du bist beschenkt, dein Reichtum kommt von Gott. Und der dritte Punkt, der wichtig ist für uns, für die Korinther war es wichtig. Wir haben gehört eigentlich oder auch gelesen, vielleicht hast du schon mehrmals Korintherbrief gelesen. Ich habe schon einige Punkte und eigentlich würde man sagen, diese Gemeinde, hoffnungslos verloren, aber Gott hält die Gemeinde. Du bist gehalten und weißt du warum? Weil Gott treu ist. Im Verse 8 und 9 in 1. Korintherbrief steht das Folgendes. Der auch euch fest erhalten wird bis ans Ende, damit ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn du wirst gehalten. Ihr Korinther, ihr werdet gehalten. Und dann kommt dieses Warum? Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist der stärkste Satz. Der stärkste Satz im Korintherbrief. Gott ist treu. Egal, wie ihr euch benimmt, egal, was du in deinem Leben verbrochen hast, egal, was du in deinem Leben, ihr liebe Korinther, geleistet hast, aber auch vielleicht wir in Bonn heute, wir in Beul, Gott ist treu. Du wirst gehalten am Christus, weil er treu ist. Die Konsequenzen, deine und meine, die Konsequenzen der Korinther, wäre alles andere, als an dem zu bleiben, der sie berufen hat. Doch er ist treu. Und das, was er versprochen hat, das hält er. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es bei uns in der Gemeinde aus? Vielleicht hast du dir irgendwelche Vorsätze am Anfang des Jahres. Wir kennen das. Wir machen Vorsätze. Meine Tochter hat sich dieses Jahr Vorsätze gemacht. Die möchte zum Fitnessstudio gehen. Habe ich gesagt, gute Sache, mach das. Meine Frau hat sie ermutigt. Und die kam und erzählte mir, oder was ich da gehört habe, wie viele Leute sich im Fitnessstudio angemeldet haben. Mittlerweile sind wir im fünften Monat dieses Jahres. Der Januar war mit den Kursen ausgebucht. Du musst dich Wochen vorher einschreiben, damit du überhaupt zu einem Kurs gehen kannst. Heute sind freie Plätze, du kannst jeden Tag hingehen. Nein, weiß ich nicht, ob das so ist, aber so ungefähr. Das ist vielleicht so aus dem Leben, wo es dich betrifft. Aber wie ist dein Geistlicher? Vielleicht hast du dir vorgenommen, in diesem Jahr, ich möchte jeden Monat den Gebetsabend besuchen. Bist du schon mal gescheitert? Musst nicht deine Hand hochheben. Du hast dir fest vorgenommen, ich möchte die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen. Wer ist noch dran? Nein, müsst ihr nicht die Hände hochheben. Ist alles gut. Vielleicht bist du auch gescheitert. Du hast dir Ziele gesteckt für das kommende Jahr. Und du bist schon gescheitert. Vielleicht hast du diese Niederlage oder auch in deinem geistlichen Leben persönlich erlebst. Und ich rede jetzt von diesen fünf Monaten. Ich will nicht in deinem Leben rumwühlen, vielleicht als du Kind Gottes geworden bist. Als er dich berufen hat. Was hast du ihm alles versprochen? Wie du dein Leben führen wirst? Ich will dich nicht fragen, wo du alles gescheitert bist. Aber stell du dir selber diese Frage. Was hast du ihm versprochen? Was wolltest du ihm geben? Die Korinther, als sie zum Glauben kamen, die haben das, was Paulus denen gepredigt hat, das Evangelium von Christus, die haben es angenommen. und die haben danach gelebt. Und es ist eine kurze Zeit, dass Paulus weg war, oder Paulus ist weg, und schon kamen die Zweifel. Doch Gott ist treu und er hält die Korinther. Und das versucht Paulus in den ersten Versen den Korinther deutlich zu machen. Alles andere, wenn ich mir den Korintherbrief durchlesen würde, ab Vers 10, alles andere würde ich wahrscheinlich, ich menschlich gesehen, würde ich wahrscheinlich so den Brief anfangen, so wie der Paulus anfängt. Aber Paulus sieht was Wertvolles. Und wisst ihr, in was er Wertvolles sieht? Es sind Christen, es sind Kinder Gottes, die haben den Christus angenommen, die haben den Christus angezogen. Und er sieht nicht ihr menschliches Versagen, sondern er sieht in den Christus. Und diese Güte, diese Treue möchte Gott auch dir heute erweisen. Er erweist es dir auch heute. Nicht nur den Korinther damals, nicht nur den Menschen damals, die damals gelebt haben. Vielleicht hast du in deinem Leben versagt. Vielleicht waren in deinem Leben Momente, wo du versagt hast und wo gesagt hast, so geht es nicht weiter. Wisst ihr, wir haben einige Beispiele. Nicht nur die Korinther. Lass uns mal nur an die Jünger denken, die ich schon erwähnt habe. Wie die versagt haben. Und doch kommt Christus nach der Auferstehung in Liebe zu denen. Er begegnet ihn in Liebe. Er möchte dir heute in Liebe begegnen. Er möchte dich trotz deines Versagens, trotz deiner Untreue, möchte er dir heute begegnen. Er will dich halten, weil du wertvoll bist und weil er treu ist. In Klageliedern, Kapitel 3, Verse 22 und 23, lesen wir folgenden Satz. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus uns sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue und seine Treue ist groß. Vielleicht hast du gestern versagt. So darfst du wissen, seine Güte ist jeden Morgen neu. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet. Ich habe dieses Beispiel auch schon erzählt und ich war länger in diesem Unternehmen. Und ich habe einen Vorgesetzten und ich habe mit ihm Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ich habe mit ihm Meinungsverschiedenheiten, ich war auf der Straße, ich habe Pakete zugestellt und er war Theoretiker, er saß im Büro und ich kam abends rein und er meinte mir zu erklären, wie ich Pakete zuzustellen habe. Und so hatten wir Meinungsverschiedenheiten und ich ging nach Hause. Nächsten Tag kam ich wieder zur Arbeit und ich wusste nicht, was mich erwarten wird. Ich dachte, er macht Dispatch, er macht neue Aufteilung. Wahrscheinlich wird er mich heute, weil ich gestern so ein Klug, weiter will ich nicht sagen, vielleicht, weil ich gestern so einer war und meinte, dem zu erzählen. Ich dachte, er wird mich heute mit den Paketen zuschütteln. So, das, was ich dem gestern erzählt habe, wird er mir heute beweisen, dass ich nicht recht hatte. Und er hat gutes Recht dabei gehabt. Und ich kam zu ihm. Morgens, ich ging ins Büro und ging zu dem rein, der saß da. Und ich sagte ihm, heute hast du das gute Recht, das zu beweisen, worüber wir gestern diskutiert haben. Und er guckte mich an. Er war ein Grieche, wahrscheinlich ein Philosoph oder was auch immer. Er guckte mich an und sagte, von was redest du eigentlich? Ich sage, über das Thema, was wir gestern geredet haben, über das, was wir diskutiert haben. Und er schaut mich nochmal an und sagt, Eugen, ist dir eigentlich bewusst, mit was der Tag angefangen hat? Und ich schaute den an und ich dachte, was soll ich dem sagen? Ich sage, worauf willst du hinaus? Und sage, dieser Tag hat mit null angefangen. Und das, was gestern war, war gestern. Dieser Tag hat mit null angefangen. sei es von der Uhrzeit oder mit allen anderen Sorgen und Problemen. Und wisst ihr, so ist Gott. Egal, was du gestern gemacht hast, egal, was passiert ist heute Nacht, dieser Tag hat in Gottes Augen mit Gnade und Treue angefangen, mit Null. Du darfst zu ihm kommen und er vergibt dir. Timotheus im 2. Timotheusbrief, Timotheus schreibt Folgendes: Sind wir untreu, was wir auch sind, wir müssen das nicht beweisen, so bleibt er treu. Bist du untreu, so bleibt er treu und steht mit offenen Händen und will dich heute empfangen. Egal, was du verbockt hast. Weil Gott treu ist, deswegen hält er dir. Egal, was die Korinther gemacht haben, egal, was du gemacht hast, seine Treue und seine Gnade und seine Liebe ist viel, viel größer als das, was du verbrochen hast. Unsere Hoffnung liegt in Gottes Treue, nicht in unserer Stärke. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt und der letzte Punkt: Du lebst in Hoffnung zwischen dem Anfang und dem Ziel. Die Korinther lebten in der Hoffnung zwischen dem, was angefangen hat, was Paulus denen gepredigt hat, das, was Paulus denen das Evangelium nahegelegt hat, und dem, was kommen wird. Nämlich der Tod und nach dem Tod das ewige Leben. Die Auferstehung, das werden wir auch noch behandeln, dieses Thema. Aber das versucht Paulus den Korinther hier als vierter Punkt und als vierte Säule, so wie ich das auch genannt habe. Du lebst in Hoffnung zwischen Anfang und Ziel. In 1. Korinther 1, Verse 6 und 7, dort schreibt Paulus Folgendes: Weil die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist. Er sagt, dem, was ihr geglaubt habt, das, was ihr angenommen habt, das ist in euch kräftig geworden, das hat euch gefesselt. Deshalb habt ihr keinen Mangel an irgendeiner Gabe, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Zwischen dem, was ist, und zwischen dem, was sein wird, ist ein Abschnitt, in dem die Korinther gelebt haben und in dem wir heute als Gemeinde leben. Wir als Gemeinde warten auf die Offenbarung von Jesus Christus. Die Korinther haben darauf gewartet, haben gezweifelt und diskutiert. Und sie lebten in eine gewisse Spannung. Vielleicht lebst du auch in so einer Spannung, wo du eigentlich nicht weißt. Du hast dem geglaubt, du hast es angenommen, das Evangelium. Und du hast hier irgendwelche Hoffnungen ausgemalt. Aber wo ist das? Wo bleibt das? Vielleicht hast du dir gewünscht, von irgendwelchen Problemen frei zu werden. Und du hast heute noch diese Probleme. Vielleicht hast du dir gewünscht, von irgendeiner Krankheit frei zu werden. Aber du hast heute noch diese Krankheit. Und du fragst, wo ist das? Ich habe das doch dem geglaubt. Ich habe das doch angenommen. Doch er führt dich dahin und glaube ihm. Du bist beschenkt mit der Liebe Gottes. Aber noch nicht vollendet. Das sind so die zwei Punkte. Einmal beschenkt, und doch die Vollendung kommt noch. Vollendung wird in dem Reich Gottes sein. Und wir hoffen und leben tagtäglich dahin. Auch unser Leben, dein und mein Leben, ist ein Weg. Wir sind noch nicht fertig, indem wir die Botschaft angenommen. Aber wir sind unterwegs mit einer klaren Hoffnung. Die Menschen, oder in Menschheit wird das so gesagt, die Menschen sagen, die Hoffnung wird zuletzt sterben. Nicht zuerst, sondern zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir dürfen hoffen, wir dürfen glauben, wir dürfen daran festhalten, Wenn nicht hier, nicht hier auf dieser Erde, dann aber in der Ewigkeit. Die Korinther haben dem geglaubt, die haben es angenommen und sie sollten es auch leben. Und genau so soll es auch uns gehen. Du hast geglaubt, du hast die Botschaft angenommen. Lebe heute auch so in der Hoffnung. Philipperbrief. Paulus schreibt in Philipper folgende Sache in Philipperbrief. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch den Herrn Jesus Christus, unseren Retter, erwarten. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht hier auf der Erde, sondern deine und meine Hoffnung ist Jesus Christus. Wir leben zwischen schon und noch nicht. Getragen von der Hoffnung. Jetzt sitzt du vielleicht hier und fragst, was soll ich damit? Was ist der Schluss eigentlich? Und ich möchte ganz kurz noch diese vier Punkte, die heute bei uns in der Predigt waren. Du bist berufen. Du bist beschenkt. Du bist gehalten. Du bist unterwegs in Hoffnung. Die Herausforderung in unserem Alltag heute ist nicht, alles perfekt zu machen. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung in deinem und in meinem Leben, aus dieser Wahrheit zu leben. Lass uns konkret werden. Wenn du an dir selbst zweifelst, vielleicht hast du irgendwelche Zweifel, erinnere dich daran, dass deine Identität von Gott kommt. Wenn du dich vergleichst oder unter Druck setzt, erkenne, was dir geschenkt ist. Wenn du Angst hast, zu scheitern, vertraue auf Gottes Treue. Wenn dir die Perspektive fehlt, lebe bewusst in Hoffnung. Vielleicht ist die wichtigste Frage für dich, vielleicht auch für mich, heute ist heute, worauf baue ich mein Leben? Auf meine Leistung oder auf die Treue Gottes? Nicht wir sind stark, sondern er ist stark. Und deine Herausforderung, meine Herausforderung für kommende Woche ist, lebe die kommende Woche bewusst aus dem, was Gott über dich sagt, nicht aus dem, was du über dich selbst denkst. Denn er ist treu. Das ist der Schlüsselvers von heute gepredigt. Vielleicht vergisst du alles, aber ein Satz, merke dir, er ist treu. Er erhält dich bei dem, was du bist. Amen.